Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Susanne Lurwig, guten Abend. Die Welt gerät immer stärker aus den Fugen und einige wehren sich gegen den Untergang mit Liebe. Ganz viel Liebe mit ganz vielen Menschen. Das Konzept der Polyamorie, der offenen Beziehung, ist Teil einer neuen Inszenierung von Goethes sehr tragischem Buch »Die Wahlverwandtschaften«. Dazu gleich mehr bei uns. Außerdem die Sorge der KZ-Gedenkstättenleiter über KI-generierte Bilder, die den Holocaust verharmlosen. Alles andere als harmlos, sondern eher experimentell und energiegeladen ist das Literaturfestival im indischen Jaipur. Eine Veranstaltung im XXL-Format mit 300 Lesungen und Panels sowie Stars der Literaturszene und lokalen Größen. Der britisch-indische Autor Salman Rushdie ist hier schon aufgetreten, wie auch Shah Rukh Khan, ein Star aus Bollywood-Filmen. Das Festival ist aber auch immer wieder im Fokus politischer Wirren, so sagte Rushdie 2012 seine Teilnahme wegen Morddrohungen ab. Wie die Stimmung in diesem Jahr war, welche Themen verhandelt wurden, darüber habe ich mit der Literaturkritikerin Cornelia Zetsche gesprochen, die vor Ort ist, und ich habe sie zunächst nach dem neuen Austragungsort des Festivals gefragt.
Früher fand das Ganze in einem historischen 160 Jahre alten Palast statt. Heute, der Größe wegen, in einem modernen, schneeweißen Fünf-Sterne-Hotel-Klotz mit Garten allerdings und so folkloristisch mit bunten, mit glitzernden Textilien von Rajasthan dekoriert, dass doch was Heimeliges, was Familiäres unter diesen Book-Lovern aufkam. Und das alles am Rande von Jaipur, einer der wenigen wirklich malerischen Städte Indiens. Die pittoreske, orange-rosafarbene, leuchtende Altstadt ist Welterbe. Der weiße Stadtpalast des Maharaja, die filigrane, rosa-rot-weiße Fassade vom Palast der Winde, all das prägt die Stadt. Und der Staat Rajasthan wurde auch auf dem Festival nicht müde, für diesen touristischen Hotspot zu werben. Übrigens die Herkunft von Sinti und Roma vermutlich.
Kürzlich war ja auch Bundeskanzler Merz in Indien und sucht eben in dem Land, in Premier Modi, einen neuen Bündnispartner. Ist diese Annäherung an den Westen auch auf dem Festival spürbar oder war das eigentlich ohnehin schon immer nah am Westen angedockt?
Nah am Westen schon, aber Deutschland und Europa, die sich so gern als Nabel der Welt sehen, spielen hier in Indien, ich würde sagen überhaupt in Südostasien, kulturell kaum eine Rolle. Also der Kanzler wurde zwar während seines Besuchs ganz höflich plakatiert in den Städten, in die er reiste, aber das Festival, das ist eine anglophone Welt. Aber von deutschen Autorinnen keine Spur, ein Österreicher war dabei. Überhaupt gewinnt man beim Reisen in Indien und Südasien, Südostasien den Eindruck, die Zukunft, die findet im Raum des Indischen Ozeans und des Pazifiks statt, nicht in Europa.
Und sind die Deutschen, wie sie wirtschaftlich teilweise abgehängt scheinen, in der Region jetzt auch literarisch abgehängt, wenn sie sagen, die spielten eigentlich gar keine Rolle, die deutschsprachigen AutorInnen?
Ja, ich denke, es ist auf alle Fälle schwierig. Ich bin früher mit Autorinnen wie Arnold Stadler oder Felicitas Hoppe gereist und die traten dann im Goethe-Institut auf und hatten ihre Besetzer und ein sehr wohlbesonnenes deutschsprachiges Publikum vor sich. Aber die Übersetzungen finde ich in den Buchhandlungen nicht.
Es waren keine deutschen Autoren vor Ort, bis auf den einen Österreicher, den Sie gerade erwähnten. Wie ist es denn mit bekannten indischen AutorInnen, beispielsweise Arundhati Roy? Das ist, glaube ich, eine Größe, die die meisten kennen. Und sie hat sich auch immer mal wieder kritisch über die Regierung Modi geäußert. War sie vor Ort oder gab es andere kritische Stimmen?
Arundhati Roy war nicht vor Ort, sie war schon oft hier. Diesmal ist sie in Kalkutta, denn es ist wirklich eine Festivalzeit. Überall finden Literaturfestivals statt. Aber Booker-Preisträgerin Kiran Desai zum Beispiel war hier oder Shobade. Sie haben vorhin Shah Rukh Khan genannt. Shobade ist so etwas in weiblicher Figur. Letztes Jahr gab es so ein Thema Fractured World, dies Jahr nicht. Für mich war so ein Schwerpunkt Migration, Diaspora, Vielsprachigkeit, Identität war ein ganz zentrales Thema. Friedenspreisträgerin Anne Applebaum zum Beispiel trat auf. Ihr Mann, und das war für mich eine Entdeckung, Radoslaw Sikorski, Polens Vizeministerpräsident, immerhin erklärte Putins Krieg gegen die Ukraine als kolonialen Krieg und hatte natürlich das indische Publikum da sofort auf seiner Seite. Übrigens da ein sehr nahbarer, humorvoller Politiker. Was mich sehr erschüttert hat, war ein Panel zum Thema Gaza Genocide. Genozid für Gaza ist hier ein völlig unumstrittener Begriff. Es gab viel Applaus für Avi Schleim, einen emeritierten Professor aus Oxford, für den der Genozid Darm begann, als Israel Nahrung und Medikamente boykottierte. Und Noah Avishag Schnell war auf einem der Flottenschiffe, die die Blockade brechen wollten und dann in Handschellen abgeführt wurden in ein Terroristengefängnis. Das war sehr bewegend und von viel Applaus für den Mut prämiert.
Frau Zetsche, würden Sie sagen, alle können, so klingt es ja zumindest, frei sprechen? Die Hindu-nationalistische Partei von Modi hat also in dieses Literaturfestival nicht reinregiert?
Also das Festival will dezidiert eine liberale, demokratische, politisch unabhängige Plattform sein. Ich fand es bemerkenswert, dass ein Malaysier wie Tash Orr, auch so ein Superstar, seine Coming-of-Age-Geschichte über Queers Begehren im prüden Indien auf der Hauptbühne präsentieren konnte. Das zeigt schon die Liberalität. Aber ich habe auch viel von Selbstzensur unter Autoren gehört. Und mir hat gefehlt, Modis Indien wirklich mal in den Fokus zu rücken. Fragen gibt es ja genug. Was wird aus einer pluralistischen Literatur mit 22 Hauptsprachen, wenn Englisch den Markt dominiert? Was geschieht in einem Land der Hindus, das von Islam so stark geprägt ist, wenn Muslims heute Angst haben? Was heißt es, wenn Indien 6% Wachstum hat, aber 80% unter der Armutsgrenze leben? Was bedeutet es für die größte Demokratie der Welt, wenn Arme bei einer Wahl ihr Votum für 5.000 Euro, 50 Euro verkaufen können? Also es gab wenig kritische Stimmen. Es war eine große Feier des Buches. Und Martin Puchner, der deutsch-amerikanische Harvard-Professor, kam mit seiner faszinierenden neuen Kulturgeschichte und sagte, wenn ihn heute die mangelnde Rolle des Buches deprimiere, dann denke er an den Geist von Jaipur. Und das sagt er total enthusiastisch.
Tja, enthusiastische Töne vom Literaturfestival, das heute im indischen Jaipur zu Ende geht. Die Literaturkritikerin Cornelia Zetsche im Gespräch. Goethe ist immer noch einer der Top-Lieferanten literarischer Vorlagen für hiesige Theaterbühnen. Kaum ein Haus kommt ohne Faust 1 aus und nicht wenige liefern in ihren Spielzeiten auch noch Faust 2 hinterher. Auch Goethes Roman Die Wahlverwandtschaften, der von einer tragischen Liebe zwischen vier Menschen erzählt, ist ein gern genommener Bühnenstoff. Denn diese Liebe ist am Ende doch nicht so frei, wie sich die Beteiligten es wünschen würden. Leonie Böhm hat nun eine runderneute Fassung der Wahlverwandtschaften in Basel auf die Bühne gebracht. Was ist daran noch Goethe? Was ist ganz heutig? Michael Lages hat zugeschaut.
So mutig war der Geheimerat ja nicht eben häufig. Gerade wird Johann Wolfgang von Goethe 60 Jahre alt, als er 1809 eine durchaus skandalöse Geschichte veröffentlicht, eine erotische Versuchsanordnung in Romanform, Die Wahlverwandtschaften. Immerhin wird hier eine an sich gut funktionierende bürgerliche Beziehung zwischen Eheleuten mutwillig herausgefordert und aufs Spiel gesetzt durch einen guten Freund des Hauses von Eduard und Charlotte und zusätzlich durch Charlottes nahe jüngere Verwandte, die Nichte Ottilie, was damals noch viel verwerflicher war. Für eine Weile wird über Kreuz geliebt und sogar ein Kind kommt zur Welt, muss aber gleich darauf tragisch sterben und da ist gerade mal der erste Romanteil zu Ende. Tatsächlich aber hat der Dichter bis dahin so etwas entworfen wie eine Theorie der möglichen Gemeinschaftlichkeit zweier Paare, also offener Beziehungen. Das interessiert die Regisseurin Leonie Böhm in Basel. Und so lässt sie den, wie improvisiert oder experimentell wirkenden Abend am Basler Theater, in der Begegnung mit uns, dem Publikum, gemeinschaftlich beginnen. Wir, das wird klar, sollen das Thema sein oder zumindest ein wesentlicher Teil davon. Es geht aber los mit Charlotte und Eduard.
Wir genießen gerade sehr schöne und sichere Zeiten, indem wir uns nur ineinander bespiegeln. Wenn wir zusammen sind, zu zweit, ach, guck mal, alle Augen sind auf uns gerichtet.
Und aus dem Publikum kommen die neuen möglichen Partner hinzu. Otto, der Hauptmann, und Ottilie, die Nichte. Jetzt wirkt sich die zentrale und kluge dramaturgische Idee des Abends so richtig aus. Eduard wird ja von Maya Beckmann gespielt, also einer Frau, und Kai Kisela, der Mann, steckt in Outfit und Wesen von Charlotte. Die Begegnungen mit den jeweils neuen Lieben sind also vordergründig homosexuell zu lesen. Und diese Verwirrung im Durcheinander der Geschlechter entwickelt eine Intensität, die 100 Spielminuten ziemlich lange gehörig in Schwung hält. Nichts und niemand, das sagt uns diese strukturelle Umdeutung für die eine Hälfte der Romanfiguren, darf sich der eigenen Gefühle und Motive ganz und gar sicher sein. Die Herausforderung bei Goethe und im Original wirkt so erstaunlich frisch und neu, und die Verwirrung der Gegenwart bestätigt sozusagen das Abenteuer aus der Vergangenheit.
Oh, ich fühle mich gerade wie vom Wasser zur Erde, nee, aus der Gleichgültigkeit zur Leidenschaft geworfen und alles in einem Augenblick. Ich bin aus meiner Bahn geschritten.
Sehr schön gedacht also, aber auch schön und gut gemacht. Letztlich leider nicht wirklich, denn vom flirrenden Durcheinander der Geschlechterrollen lässt sich die Regisseurin und mit ihr das extrem muntere Ensemblequartett zu einer Spielweise verführen, die mit zunehmender Spieldauer von der überdrehten Albernheit einer studierenden Theateraufführung kaum noch zu unterscheiden ist. Maja Beckmann als falscher Mann Eduard und Kai Kisela als falsche Frau Charlotte öffnen die Kisten mit den amüsanteren Schauspielzaubertricks besonders weit. Sie stürzen sich mutig in halsbrecherisch-artistisches Körpertheater und man ahnt, dass die Arbeit viel Spaß gemacht haben muss. Dominik Hartmann und Vera Flück halten im jeweils richtigen Geschlecht wacker mit. Als aber das Kind auftaucht, scheint wirklich niemand mehr zu wissen, wer er oder sie gerade ist und was sie oder er gerade spielt. Sahava Rodrigo hat den Boden vom leeren Schauspielhaus mit schönen bunten Dingen bemalt, die sieht aber leider nur, wer im Rang sitzt. Und Fritzi Ernst steuert von der Keyboard-Tastatur her stimmungsvolle Songs bei. Aber obwohl fast alle Sprache original Goethe ist, setzt sich dann eben doch der Eindruck fest, dass nur ein bisschen herumgespielt werden sollte mit dem alten Herrn. Sein erstaunlicher Mut von vor über 200 Jahren aber war so nirgends zu entdecken.
Michael Lages über Leonie Böhms Inszenierung von Goethes Wahlverwandtschaften in Basel.
Wir haben so wenig, was uns den ermordeten Verwandten näher bringt, dass man berühren kann. Und Fotos sind da oft das einzig Greifbare, das wir noch haben.
Das sagt Michel Watermann in der ARD-Sendung Titelthesen Temperamente. Er ist der Neffe von Helena Watermann, die im KZ gestorben ist. Vor kurzem sind Hochglanzbilder von ihr im Netz aufgetaucht. Bilder, die eine KI erschaffen hat und die Helena Watermann in einer Art und Weise inszenieren, die Angehörige schockiert. Die Fotos sind kitschig, arbeiten mit Emotionen und zeichnen ein falsches Bild der Ereignisse. Genauso wie jene Fake-History-Fotos von weinenden Kindern hinter Stacheldraht oder rührseligen Begegnungen zwischen Opfern des Holocaust mit ihren Befreiern. Die Leiter der KZ-Gedenkstätten in Deutschland sehen diese KI-generierten Fotos vom Holocaust mit Sorge und sie haben einen offenen Brief verfasst. Einer der Unterzeichner ist Jens Christian Wagner, Leiter der Gedenkstätten Mittelbau Dora und Buchenwald. Und von ihm wollte ich zunächst wissen, warum in seinen Augen die Bilder so gefährlich sind.
Nun, es handelt sich ja de facto um Fälschungen. Es ist Fake History, die damit verbreitet wird. Und sie untergraben die Glaubwürdigkeit der Gedenkstättenarbeit. Historische Quellen, die in Gedenkstätten eingesetzt werden für die historisch-politische Bildung, sind ja nicht nur Quellen, sondern auch Beweismittel. Und in dem Augenblick, wo angefangen wird, Beweismittel KI-generiert zu bearbeiten, werden sie gefälscht. Das fängt schon an mit KI-generierter Kolorierung von Schwarz-Weiß-Fotos. Und damit verlieren sie den Beweiswert. Und gerade in einer Zeit, in der Holocaust-Verharmlosung, Holocaust-Leugnung, Geschichtsrevisionismus sich gerade auch durch die digitalen Möglichkeiten rasant verbreiten, müssen wir darauf achten, dass die Quellenkritik gegenüber historischen Quellen ernst genommen wird und dass KI-generierte Fotos wie jegliche andere Form von Verfälschung von Geschichte in digitalen Medien zurückgedrängt wird.
Was ist Ihre Sorge? Was kann ansonsten passieren? Welche Form von geschichtsrevisionistischen Perspektiven werden da beispielsweise aufgemacht?
Nun, bei diesen KI-generierten Fotos, von denen Sie gesprochen haben, die haben eine ganz unterschiedliche Motivation, warum die in die Welt gebracht werden. Sie selbst haben gesagt, das hat auch was mit Verkitschung der Repräsentation des Holocaust zu tun. Das ist hochgradig emotional, wenn da Kinder zu sehen sind im Hinterstacheldraht. Das hat was mit Geschäftsmodellen bisweilen zu tun, weil dann durch die Algorithmen generiert solche Beiträge nach oben gespült werden. Das kann manchmal auch mit guter Absicht gemacht sein, weil man sozusagen für einen Beitrag, der historischen Bildung dienen soll, versucht, Aufmerksamkeit zu generieren. Aber das ist eben der falsche Weg, das mit KI-generierten Fotos zu machen. Und es dient auch immer mal wieder dem Geschichtsrevisionismus, in dem Fotos gefälscht werden. Zum Beispiel, indem wohlgenährte Häftlinge in einem Lager gezeigt werden und damit suggeriert werden soll, die Zustände in den Konzentrationslagern seien ja gar nicht so schlimm gewesen. Die SS habe sich bemüht, die Häftlinge gut zu ernähren und so weiter. Also damit kann Geschichtsrevisionismus verbreitet werden und wird ja auch verbreitet, wie wir in Social Media immer wieder beobachten müssen.
Jetzt ist es so, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, diese Fälschungen zu erkennen. Sind die Plattformen damit nicht an manchen Stellen auch überfordert?
Ja, zunächst einmal müsste man, und das fordern wir ja auch von den Plattformen, dass sie zunächst mal den Willen haben, überhaupt erst auch mal auch durch technische Möglichkeiten KI-generierte Bilder zu erkennen und auf diese Weise kenntlich zu machen. Dieser Wille ist bislang aber überhaupt nicht da. Das ist das Erste. Vielleicht kann man das tatsächlich in manchen Fällen gar nicht mehr erkennen, ob etwas authentisch ist oder gewissermaßen ein Deepfake. Aber wir beobachten eben, dass es den Willen gar nicht gibt, darauf hinzuarbeiten, dass solche KI-generierten Inhalte nicht gekennzeichnet werden.
Haben Sie den Verdacht, dass es den Willen nicht gibt, weil es auch ein ganz lukratives Geschäftsmodell ist? Sie haben es ja gerade erwähnt. Also im Umfeld dieser Bilder erscheint ja auch relativ häufig Werbung. Die werden schön nach oben gespült im Netz. Also das wäre ja auch eine Geldquelle, die vielleicht der ein oder die andere nicht gerne versiegen lassen möchte.
Richtig. In wenigsten Fällen, wobei ich auch das nicht ausschließen möchte, wird es darum gehen, dass man da bewusst Geschichtsrevisionismus betreiben möchte, sondern das hat einfach auch mit Monetarisierungsprogrammen zu tun, mit Geschäftsmodellen, die KI generiert besser laufen, als wenn man da mit realen Fotografien arbeitet.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der hat jetzt schon auf Ihren offenen Brief reagiert und von der EU unter anderem strengere Regeln und Einschränkungen gefordert. Ist das der Weg, den Sie sich wünschen?
Das ist der richtige Weg, weil es hilft überhaupt nicht, wenn da nationale Alleingänge gemacht werden. Denn das Netz ist nun einmal länderübergreifend und da brauchen wir mindestens europäische Regeln, am besten natürlich auch einen starken Einfluss, gerade auf amerikanische Plattformen, die da bisher wenig Willen zeigen, diesem Unwesen etwas entgegenzusetzen.
KI ist dennoch ein Tool, das nicht mehr weggehen wird. Beispielsweise am 27. Januar, am Holocaust-Gedenktag, da wird das Projekt Holo Voices an den Start gebracht auf der Zeche Zollverein. Da können dann Besuchende mit den Hologrammen von Zeitzeugen interagieren, ihnen Fragen stellen. Und die KI sucht dann die passenden Antworten aus vorab aufgezeichneten Interviews heraus. Ist das dann in Ihren Augen eine gute Sache?
Es gibt mit Sicherheit gute digitale Möglichkeiten, seriöse historisch-politische Bildung zu betreiben. Seriös heißt quellengestützt und wissenschaftlich basiert. Gegenüber diesen Hologrammen, diesen Avataren, habe ich gewisse Vorbehalte, muss ich bekennen. Natürlich sind das vorab aufgezeichnete Antworten. Das heißt, die Antworten sind im gewissen Sinne authentisch. Aber die Art und Weise, wie die Antworten dann ausgesucht werden durch die KI, sind eben nicht mehr authentisch. Das ist keine Face-to-Face-Interaktion mit einem Überlebenden, sondern letzten Endes spricht man mit einer Maschine. Wir haben es hier mit einer Form von simulierter Authentizität zu tun und die untergräbt meines Erachtens auch schon die Glaubwürdigkeit. Ich bin immer dafür, offen zu sein gegenüber neuen Methoden und nur wenn man sie auch kennt, kann man dann auch eine Meinung sich dazu bilden. Das gilt auch für diese Hologramme, aber wir sollten eine gewisse Vorsicht walten lassen. Aus gutem Grund haben wir in den Gedenkstätten in den letzten 30 Jahren gewissermaßen einen Common Sense entwickelt, der darin besteht, dass wir bauliche Relikte, also Baracken, Zäune, Krematorien und dergleichen, nicht rekonstruieren, weil es Beweismittel sind. Und in dem Augenblick, wo man anfängt, Beweismittel gewissermaßen ja, nachzubauen, ist man bereits potenziell bei der Fälschung von Geschichte, weil wir doch letzten Endes nur unsere Imagination von Geschichte rekonstruieren, die mit der historischen Evidenz nicht deckungsgleich sein muss. Das gilt eben nicht nur für analoge Quellen wie bauliche Relikte, wie Sachquellen, wie Fotos, wie schriftliche Berichte, sondern es gilt auch für den digitalen Bereich. Also da müssen wir immer unterscheiden zwischen realen Quellen und fiktionalen Quellen. Und diese Grenze zwischen Fiktionalität und zwischen Realität, die muss deutlich gekennzeichnet werden. Ich habe überhaupt nichts gegen fiktionale Zugänge zur Geschichte. Es gibt genug Filme, Bücher, die über den Holocaust, über die NS-Verbrechen geschrieben wurden. Filme, die gemacht wurden mit großem Erfolg. Denken Sie an Schindlers Liste und dergleichen. Das ist ja fiktional, wenn gleich auf realer Grundlage. Aber jedem Besucher des Films Schindlers Liste ist klar, dass die Schauspieler Schauspieler sind und keine echten Häftlinge. Also die Grenzen zwischen Fiktion und Realität sind dann deutlich gezogen. Und das gilt dann auch für digitale neue Methoden wie diese Hologramme oder auch Virtual oder Augmented Reality.
Sagt Jens Christian Wagner von der KZ-Gedenkstätte Buchenwald. Wir haben gesprochen unter anderem über KI-generierte Fotos vom Holocaust. Und es fehlen noch die Kulturmeldungen. Karin Fischer hat sie.
Das Bündnis München ist Kultur zeigt sich alarmiert nach Presseberichten, demzufolge die Stadt massive Kürzungen im Kulturbereich plant. Vorschläge dazu hat eine externe Beratungsagentur ausgearbeitet. Neben Mieterhöhungen für KünstlerInnen geht es unter anderem um die Abschaffung sämtlicher Kulturpreise oder die Fusion der Münchner Kammerspiele und des Volkstheaters. In einem offenen Brief, den die Abendzeitung zuerst veröffentlichte, fordert das Bündnis die Stadtspitze auf, eine transparente demokratische Debatte darüber vor der Kommunalwahl zu führen. Hashtag München ist Kultur ist ein Zusammenschluss von städtisch geförderten Bildungs- und Kultureinrichtungen plus freie Szene. Die Umsetzung der vorgeschlagenen absurden Ideen führe zum radikalen Abbau der Kulturlandschaft Münchens mit unumkehrbaren Folgen, heißt es. 64 Staats- und Regierungschefs und rund 850 Unternehmenschefs oder CEOs werden zum Wirtschaftsgipfel in Davos erwartet. Die Teilnehmerzahl von rund 3000 ist rekordverdächtig. Der Wirtschaftswissenschaftler und Autor Daniel Stehr erinnerte im Deutschlandfunk Kultur an das ursprüngliche Ziel des Forums, den Zustand der Welt zu verbessern. Mutige Reden, wie die von Greta Thunberg zum Klimawandel, die 2019 Davos aufmischte, gäbe es immer mal wieder. Aber, so Daniel Stehr,
die großen, mächtigen CEOs, die Staatschefs, die können sagen, naja, wir sind ja hier, wir hören uns die Kritik an und wir machen unser Bestes. Und dabei vergisst man so ein bisschen, dass das ja die Leute sind, die heute die Schlüssel in der Hand haben, um tatsächlich was zu verändern. Und ich glaube, das ist das große Problem an Davos, dass da eine Entlastungserzählung für Eliten stattfindet, die eigentlich nicht zu einer tatsächlichen Verbesserung im Großen führt.
Auch die Erwartungen an den Auftritt von US-Präsident Donald Trump in Davos kocht Stehr herunter, am Beispiel des Global Risk Reports, in dem Experten 5 aktuelle Herausforderungen benennen.
Und wenn man sich die Top 5 anguckt, 4 Punkte darunter sind extreme Wetterereignisse, geopolitische Konflikte, Desinformationskampagnen und die soziale Spaltung. Und alle diese 4 Punkte, würde ich sagen, betreffen direkt die Trump-Regierung, die diese Punkte verschlechtert, die Situation auf der Welt zu diesen Punkten. Und daher glaube ich, dass wir leider sehr, sehr viel Polittheater erleben, wo es aber im Großen zu keiner substanziellen Verbesserung der Situation werden kann.
Daniel Stehr über das Forum in Davos. Er wurde als Meister der 12-seitigen Gitarre und als Komponist gefeiert, der US-amerikanische Jazzmusiker Ralph Towner. Gestern ist er im Alter von 85 Jahren in seiner Wahlheimat Rom gestorben. Musik. Tauner hat eine ganz eigene pianistische Klangsprache entwickelt, die auch seine Kompositionen für die 1970 gegründete Band Oregon prägte. Die spielte zeitgenössische und Weltmusik. Tauner selbst war Teil der Jazz-Fusion-Welle. Er hat auch Bandprojekte mit Joe Savinul, Soloauftritte weltweit und mehr als 2 Dutzend Alben veröffentlicht.
Die Kulturmeldung mit Karin Fischer, vielen Dank. Es folgen die Informationen am Abend. Themen dort: der Grönlandstreit, bundespolitische Reaktion auf die US-Zollankündigung und Davos. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Durwig. Danke fürs Zuhören.